preist dem Herrn. Es ist Kraft in dem Namen des Herrn. Und wir gehen auf Pfingsten zu. Halleluja. Und wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und voll sein von der Kraft des Heiligen Geistes. Lob und Dank. Ich habe hier ein gutes Thema. Echtes Christsein. Was ist echtes Christsein? In der Bibel lese ich Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele. Ja, die Gläubigen, sie waren zusammen. Und dann ist Petrus an der schönen Tür vom Tempel und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich im Namen Jesus, steh auf und wandle. Und ich möchte auch euch Mut zurufen, gerade vom Pfingsten her, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Du bist nicht kraftlos, du hast die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte über diese Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Gestern habe ich ein gutes Thema gehabt. Gott ist ein praktischer Gott. Ja, ein praktischer Gott, der sieht, da ist ein was, da ist ein Problem, da löst er. Und Gott schied Licht und Finsternis, Gott schied das und das und das. Das war schöpferisch. Also Gott scheidet und er ist schöpferisch so, ja. Die Gemeinschaft der ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Das war der ersten, die Christenschar, verstehst du, die ersten Christen. Ja, sie liebten Gott und sie lebten für Gott und sie arbeiteten für Gott. Ja, wenn wir alle eins sind, was glaubst du, wie da der Strom Gottes fließt, die Herrlichkeit Gottes fließt? Ja, da ist einfach, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das ist was Schönes zu wissen, ein Herz und eine Seele. Ja, wie wirkt sich das aus? Praktisch. Praktisch, sie sind verliebt, sie geben ihr Bestes, sie lassen sich nicht lumpen, ja. Und jeder denkt an den anderen, wie geht's dem anderen? Nicht wie geht's mir, sondern wie geht es dem anderen? Was machen die anderen? Ja, haben die genug zu essen? Ist was im Kühlschrank drin? Ja, und ich werde nie vergessen, bei uns in Güglingen, da hat ein Bruder einen Autounfall gehabt und war selber schuld noch dazu. Und dann fragt er, was kostet die Reparatur? 3000 D-Mark damals. Dann nimmt er einen Scheck, schreibt aus und sagt, hier hast du bezahlt deine Rechnung. Ja, das ist Christsein. Christsein ist nicht nur, ja, der ist selber schuld, hätte aufpassen müssen, verstehst du, wer die Vorfahrt hier hat und so weiter. Nein, ja. Es ist wunderbar zu wissen, wenn ich Hilfe brauche, wenn da ist jemand da, ja, da ist ein Ohr, in das ich klagen kann und jammern kann, ja, das ist nicht zu viel und er hat immer Sprechstunde für mich, was es auch immer ist, ja, wenn ich einsam bin, ja, dann ruft er mich an, nicht nur, dass man so heute so viele Haufen, ja, Smartphones hat und man kommuniziert, ich bin neulich vorbeigefahren hier an einer, ja, Stationen, wo man draußen essen kann und die unterhalten sich selber mit dem Smartphone, obwohl sie daneben am Tisch sitzen, die unterhalten sich. Ja, nein, es ist so schön zu wissen, ich habe einen persönlichen Menschen, einen Menschen aus Fleisch und Blut, mit dem ich kommunizieren kann. Und wenn wir Probleme haben, ich kann zu ihm hingehen. Stell mal vor, in der Bibel haben wir einige Geschichten, da kommt nachts jemand und ja, bin ich vorbereitet. Kannst du mir ein Brot leihen? Verstehst du? Kannst du mir das leihen? Kannst du mir das leihen? Und es ist so wichtig zu wissen, dass wir Menschen haben, wo wir hingehen können. Heutzutage gibt es gar nicht. Ich weiß noch von meiner Mutter, ja, wir haben ständig ausgeliehen, könnte ich ein bisschen Salz haben, könnte ich ein bisschen Zucker haben, könnte ich das, ein Ei haben oder so weiter. Das ist so schön, wenn du noch jemand hast, wo du was ausleihen kannst. Wenn wir uns freuen, dann freuen sich alle Leute mit, ja. Das Leben ist dann wie im Paradies. Und das sollte eine richtige Gemeinde sein, so wie der liebe Gott es wollte, dass wir wieder im Paradies sind, ja. Dass wir wieder Freunde haben. Jesus möchte eine herzliche Gemeinschaft haben in den Gemeinden. Herzliche Gemeinschaft, nicht nur Hallo, guten Tag und dann auf Wiedersehen und dann winkt man vielleicht womöglich noch ein bisschen zu, ja. Jesus wünscht sich die Einheit in Johannes 17, da heißt es, auf, dass sie alle ein sind. Nicht, dass sie die gleiche Meinung haben, die gleiche Ansichten und so weiter und den gleichen Weg gehen. Nein, du kannst ganz verschieden sein beim Heiland, aber doch vom Herzen her, sie waren eins, ja. Im alten Israel, da war es so, gab es 12 Stämme und jeder Stamm wohnte ganz woanders, war verteilt im gelobten Land. Und wenn es Krieg war, da sind sie alle zusammen gegen den Feind gegangen. Und so soll es auch sein in unserem Leben. Ja, wir sind ganz verschieden. Dich geht nichts an, was der andere kocht. Verstehst du, was der in der Suppe drin hat? Ob er überhaupt was drin hat? Nein, wichtig ist, wenn der Feind uns angreift, dass wir zusammenstehen, füreinander da sind. Und das waren auch die ersten Christen. Sie hatten alles gemeinsam. Das ist ideal. Verstehst du? Aber das Ideal gibt es gar nicht mehr so. Verstehst du? Das sind die Evangelischen, das sind die Katholischen, das sind die Reformierten und viele andere mehr. Ja. Du merkst, wenn du einen Freund hast, wie ist der Freund in der Not? Verstehst du, wenn jemand nachts zu dir zum Besuch kommt? Ja, ob man sich versteht und so weiter. Und das ist das Ideal im Konfliktfall, dass wir alles gemeinsam haben, dass keiner egoistisch ist. Mein Haus, meine Wohnung, mein Auto. Ja, manche Christen, sie leben auf Kosten anderer, die nutzen das aus, dieses einfache Leben, verstehst du? Aber nein, wir nützen einander nicht aus, sondern wir geben, wenn da andere in Schwierigkeiten hast, dann geben wir uns und opfern wir uns aus. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das ist Gottes Wort auch, verstehst du? Wer nicht arbeitet, der darf auch nicht essen. Wir fordern und fördern. Das ist, was die SPD zeitlang gemacht hat, ja. Aber diese Schmarotzer, die sterben nicht aus, die leben auf Kosten anderer. Aber du lebst nicht auf Kosten der anderen, sondern du gibst, bist großzügig. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren die ersten Sozialisten, diese ersten Christen. Das waren Sozialisten. Ja, und bis der Teufel kam und die Frommen ausnützte, ja, der hat mehr in der Suppe und die hat mehr bekommen. Und so viele nützen aus oder leben auf Kosten anderer. Und deshalb, wir sollen füreinander da sein. In der Bibel heißt es, tragt die Bösen, tragt die Schwachen. Ja, und es ist geboten, dass wir die Schwachen tragen. Und es gab im Volk Israel gab es viele Proselyten, die haben gesehen, Gott ist mit Israel und da gehen wir mit. Da marschieren wir mit, ja. Und es gab so viele Mitläufer, aber gerade die Mitläufer haben nachher Schwierigkeiten gemacht in den 40 Jahren. Ja, es sind so Trittbrettfahrer. Ja, es ist nicht einfach, Christ zu sein. Und deshalb, ich möchte über das echte Christentum predigen. Was ist echtes Christentum? Christliche Einheit, ja. Das waren sie im Gebet, sie haben füreinander gebetet. Ja, sie waren solidarisch. Sie waren eine Familie, sie hatten alles gemeinsam. Ein Vater. Und das war bei Israel. Israel hatte einen Vater, aber vier Mütter. Ja, jeder Stamm war von einer anderen Mutter. Aber sie waren zusammen von einem Vater, unserem Vater im Himmel. Ja, als Kinder Gottes musst du viel aushalten. Als Christ, verstehst du? Ja, das machen die Christen nicht, verstehst du? Die Christen sind großzügig, die schmeißen dir alles so nach. Nein. Die schmeißen nicht alles nach. Ich habe das lernen müssen, verstehst du? Manche nützen einen regelrecht aus. Ich hatte drei Wohngemeinschaften in Stuttgart, verstehst du? Und da gab es manche Schmarotzer, der verstehst, ja, wir müssen nicht arbeiten, wir müssen nicht das, wir kriegen unser Essen, verstehst du? Ja, der Pastor sorgt dafür. Nein. Und ich habe gesagt, Brüder, wir müssen arbeiten. Und die Leute haben gearbeitet. Ich weiß noch wie heute. Ich habe den Leuten vermittelt bei Coca-Cola damals, dass sie die Flaschen abfüllen. Das konnten sie. Ja. Jesus musste auch das Negative ertragen und vertragen. Den Judas, Freund, wie bist du zu mir gekommen, sagt er. Ja, du hast selbst irgendwo auch einen Judas oder eine Jüdin, ja, was auch immer es sei. Ja. Die Gütergemeinschaft war bei den ersten Christen ein Flop. Haben sie nicht mal weitergemacht. Sie haben gelernt, das ist nächstes Jahr. Die Urgemeinde, ja, die nahmen sie an. Die nahmen auch nachher später den Paulus an, als er gerettet wurde in Damaskus. Ja, sie nahmen ihn an. Ja, und sie lebten füreinander, kämpften füreinander. Und sie merken, als es schwierig wurde, Paulus, hau schnell ab, geh nach Tarsus. Ja, dort kannst du dich entfalten und dich entwickeln. Es wäre schön, wenn wir das immer noch hätten, diese Gütergemeinschaft. Das war eine perfekte Gemeinde. So soll eine Gemeinde sein, aber so ist sie nicht. So ist sie nicht, leider Gottes. Ja, dass sie alle an einem Strang ziehen, dass sie immer das Gleiche wollen. Das ist nicht. Jeder ist dann sein Herrgott, sorgt für sein eigenes Leben. Ja, und das sollte nicht so sein. Wenn wir Jesus haben, wir haben eine Mitte und das ist Jesus Christus. Wir denken immer an ihn. Ja, was ist eine biblische Gemeinde? Gut, dass du da fragst. Echtes Christsein. Es geht immer um Jesus. Es geht nicht um was anderes, sondern um Jesus. Lebst du wie Jesus? Ja, trägst du die Menschen, so wie Jesus die Menschen getragen hat? Der hat sich nicht ausnützen lassen. Auch wenn er so viel Geld hatte. Der Judas hat ihn bestohlen sogar. Ja, das hat er gar nicht gemerkt. Eine biblische Gemeinde ist keine bloße Organisation, sondern eine lebendige Gemeinschaft von Gläubigen, deren Leben und Lehre übereinstimmt mit dem, was sie sprechen. Ja, wir sollen nicht nur reden, verstehst du, nur Wortleute sein, sondern wir sollen Tatleute sein. Seid Täter des Wortes, seid Praktiker. Ja, reg dich nicht so auf, wenn manche Leute nur Theoretiker sind. Auch die werden sich mal bekehren und werden merken, so geht's nicht weiter. Laut dem Neuen Testament sehen wir eine biblische Ortsgemeinde, eine Kerngemeinde. Und das ist die richtige Gemeinde. Sie hatten alles gemeinsam. Wenn du Lot hattest, dann betet man füreinander, trägt man einander. Sie hörten auf Gottes Stimme. Was sagt der Heiland? Ja, das Wort Gottes ist unumstößlich. Die Autorität, dem Wort Gottes geht man nach. Man folgt dem Wort Gottes. Ja, die folgen der Bibel und die folgen die Bibel. Aber jeder legt anders die Bibel aus. Und das ist problematisch manchmal in christlichen Kreisen. Ich bin schon 58 Jahre Prediger und ich könnte da Lieder singen, ganze Hymnen, verstehst du, ganzes Liederbuch, wie die Christen sind. Sind das die Christen? Soll so ein Christ sein? Ja. Jesus Christus ist der Retter. Das muss stimmen. Jesus Christus muss der Retter. Ja, und das alles andere, dann ist es alles Nebensache. Ja, sie blieben in der Gemeinschaft und in der Lehre, im Brotbrechen, im Abendmahl. Ja, sie blieben zusammen. Die Gläubigen trafen sich regelmäßig in den Häusern hin und her. Sie waren nicht alle gleich gestrickt, ja. Der war ein bisschen anders, der glaubte ein bisschen anders und so weiter. Ja, ich habe euch gestern gesagt und ich habe gestern gepredigt über die Trennung. Gott trennte. Ja, Gott schied Licht und Finsternis. Ja, und Gott trennte. Und ganz besonders, weißt du, das Standbild des Nebukadnezars. Und da kommen wir an die Knie. Von den Knien predigt kaum jemand. Aber das ist Islam und katholische Kirche. Ja. Gregor und der Große und Mohammed waren Zeitgenossen, sie waren Zeitgenossen. Ja, und dann passierte in der katholischen Kirche die Trinität, dann die Sohnschaft Jesu, verstehst du, dass er Gottes Sohn ist, verstehst du? Der war, für Mohammed war er Prophet und vieles andere mehr. Dann sagte er, nein, das mache ich nicht mit. Die Juden feiern am Sabbat ihr Feiertag, die Christen am Sonntag, wir machen am Freitag. Ja, und am Freitag waren die glücklich und haben am Freitag ihr Sonntag gefeiert, ja. Es gibt keine richtige Gemeinde. Ich werde nie vergessen, im Gemeindezentrum, da kam eine Frau, eine Griechin, und sagt, Pastor, sind Sie die richtige Gemeinde? Habe ich gesagt, nein, das sind wir nicht. Wenn wir das wären, dann, wenn Sie jetzt eintreten, dann, ja, ist die Gemeinde nicht mehr die richtige Gemeinde, da ist jemand Falsches dabei, der nicht hineingehört. Ja, alle Gemeinden sind gut und sind schlecht. Ja, alle Gemeinden haben verschiedene Theologien. Ich will heute ein paar heilige Kühe schlachten und einfach von meinem Leben, von meiner Erfahrung erzählen, was so eine gute Gemeinde ist. Es gibt keine gute Gemeinde, ja. Es gibt verschiedene Traditionen. Die einen haben ein Kopftuch, die haben einen Hut, die anderen sind barfuß im Gottesdienst, verstehst du? Das hatte ich alles in meinen Gemeinden schon gehabt. Und die einen beim Beten, da knien sich hin, die anderen bleiben stehen und die einen haben die Hände in den Taschen, verstehst du? Alle sind Gotteskinder, verstehst du? Das Äußere macht nichts aus, nur das Innere macht was aus, verstehst du? Und deshalb ist das Innere noch das, was Jesus wollte. Ein Herz und eine Seele. Glauben Sie an Jesus, ja? Dann gibt es Gemeinden, die haben verschiedene Gründer. Ja, da ist der Vater von der Gemeinde und so weiter. Es gibt die Matthäus-Gemeinde, dann gibt es die Margis-Gemeinde, dann gibt es die Spitzer-Gemeinde. Was weiß ich, wie viele Gemeinden in Deutschland gibt. Ja, schon allein in Berlin, ja. Dann, in der Korinther-Gemeinde war das so, das war nur in einer Ortschaft in Korinth, und Korinth war keine Riesenstadt. Ja, ich bin apollisch, ich bin christlich, ich bin käfisch, weißt du, jeder hat so seinen Lieblingspastor gehabt, und am liebsten gehört, ja. Ja, und ich bin paulisch, hat der eine gesagt, und was bist du, freikirchlich? Will gar nichts, womöglich, ja. In einer Gemeinde, ja, da gibt es so viel Interessen und es ist gut so. Weißt du, die Vielfalt, Gott liebt die Vielfalt, ja, aber Jesus muss die Mitte sein, ja, in der Anbetung. Es geht um Jesus und sonst gar nichts anders, ja. Da gibt es Gemeinden, die haben Zungenreden, die anderen Gemeinden haben diese Gottesdienstform, so wie wir hier, wir haben eine Predigtkirche, die anderen haben so viel Anbetung und so weiter. Drei Viertel des Gottesdienstes ist Anbetung, Lobpreis und dergleichen und nur noch 25 Minuten Predigt. Ja, mein Vater, meine Geschwister, wir sind acht Geschwister und wir waren alle in anderen Gemeinden. Mein Vater wohnte auf dem Land und wenn wir zusammenkamen, die einen haben Fußwaschung, die haben keine Fußwaschung. Wir reden in Sprachen, anderen Sprachen, die anderen reden nicht in anderen Sprachen. Und es gab immer so Streit bei uns zu Hause. Dann hat der Vater gesagt, wir reden über Jesus und sonst über niemand. Und das ganze Streit, das was da alles so war, das lassen wir außerhalb, ja. Die einen sind lautstark und wenn der Prediger lautstark gepredigt hat, dass die Erde fast gebebt hat, ja, das ist die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die anderen in der Stille, da gibt es die Quäker kommen zusammen, da sitzen sie da und warten, bis irgendjemand was von dem lieben Gott kriegt. Und wenn niemand kriegt, gehen sie nach Hause, ja, aber ist es so schön, dann, wenn einer irgendwas kriegt in der Gemeinde, ja, der Herr hat zu mir gesprochen, ja. Nicht die Größe der Gemeinde macht die richtige Gemeinde aus. Ja, das sind 1000 Leute beieinander. Verstehst? Du kannst alles, hol noch die Beatles hier, dann hast du die Kirche voll. Wenn du die Beatles hierher holst, ja, die bringen da, sogar ein Beatle würde schon ausreichen, ja. Würde ausreichen, um die Kirche zu füllen, das Stadion zu füllen, so womöglich. Ja. Nicht die Masse, die Größe macht es aus. Es zählt Jesus. Nicht, ob Kranke geheilt werden oder nicht geheilt werden. Wir haben 28 Jahre hier Heilungsgottesdienste gehabt. Da sind viele Kranke geheilt. Also, ich möchte die mal aufzählen, wie da alles geheilt wird. Ja, und die Leute haben das gesehen, wie das alles so passiert ist. Aber auch nicht die Heilung ist ausschlaggebend, sondern wie lebt man, wie ist man praktisch. Weiß, mit dem Mund kann man so viel sagen, ich bin ein Christ, ich bin ein Methodist, ja, ich bin ein Pfingstler oder was weiß ich, was ich bin. Ja, aber was lebst du? Was lebst du? Gehören, ja, so viele Menschen gehören der Organisation und jener Organisation. Ich gehöre Jesus und ich möchte nur Jesus gehören. In den letzten 58 Jahren ist mir groß geworden, ich möchte nur zur Ehre Gottes leben. Herr, du warst alles. Was ich habe, alles bleibt hier. Alle Organisationen bleiben hier. Eines Tages, verstehst du, lässt du die ganzen Kirchen da, ja, und überlässt es anderen Leuten. Es werden so viele Kirchen verkauft. Hier in Deutschland werden jetzt über 200 katholische Kirchen verkauft. Die könntest du haben und dann könntest du deinen Gottesdienst dort abhalten. Brauchst nicht. Ja, lieber bin ich klein und liebe Jesus und lebe mit Jesus. Zu Ehre Jesu. Eine Versammlung. Ja, die ersten Christen versammeln sich in den Häusern hin und her, ja. Aber eine Versammlung in den Hauskreisen ist noch lange keine Gemeinde. Eine Gemeinde braucht, ja, Brüder und Schwestern, Hirten, Evangelisten, Propheten, Lehrer. Was brauchst du eine Gemeinde, eine biblische Gemeinde, ja? So viele leben vom Treffen. Wir treffen zusammen so Kaffeekränzchen, ja. Ich weiß, es ist schön und lieb, so nett beieinander zu sitzen, zu wissen, wie es bei dem zugeht und bei jenem zugeht. Aber das Wichtigste ist, ja, ist der Herr unter uns. Jesus sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und die Frage ist, ist Jesus da? War der Herr Jesus da? Ja. Eine Gemeinde ist laut der Bibel, was die Leute so sagen, Ekklesia, die Herausgerufenen, die Stimme Jesu gehört haben. Ja. Wo jemand ruft deinen Namen. Der Herr hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und so viele Christen sind gar nicht herausgerufen. Die sitzen da, erbauen sich, reden über dies, reden über jenes. Auch in den Hauskreisen. Meine Lieben, die Hauskreise sind gut. Ich habe in Heilbronn über 11 Hauskreise gehabt, immer abwechselnd mal, verstehst. Aber da haben sich die Leute über das unterhalten, über jenes unterhalten. Weißt, es ist nicht Unterhaltung, was wichtig ist. Ist der Herr, konnte der Herr zu mir reden, konnte mich der Herr rufen. Und meistens ist, wenn der Herr einen ruft, da bist du ganz allein irgendwo. Ja, bist ganz allein. Ja, Jesus ist gekommen, die Sünder selig zu machen. Das Volk Gottes besteht aus verschiedenen Menschen, Männer und Frauen. Und die Frauen sind anders. Was? Und ich habe auch gesagt, Gott schied. Es ist nicht nur, dass nur Männerversammlung ist, nur noch Frauenversammlung ist, nur noch Jugendversammlung ist, nur noch Singsang, ja, und vieles andere mehr. Nein, die Vielfalt des Reiches Gottes, ja. Abraham hat 2 Söhne gehabt, den Ismael und den Isaak. Der Ismael war der erstgeborene Sohn, ja. Ja, Und Gott hat so viele Kinder. So viele Kinder mein Vater im Himmel hat. So viele Brüder und Schwestern habe ich. Muss ich annehmen. Ob sie mir passen oder nicht. Ja, aber die sind so komisch. Ja, ja. Die waschen sich die Füße einander. Ich weiß, es war schwer. Also ich kam in eine Gemeinde, wo Fußwaschung war. Und alle, die irgendwo Erweckung hatten, die Mennoniten im vorletzten oder nee, noch weiter im Jahrhundert, die haben das entdeckt. Fußwaschung ist in der Bibel und tut so oft, die zusammenkommen zu meinem Gedächtnis. Ich habe rumänische Geschwister in meiner Gemeinde gehabt. Die wollten jeden Sonntag Fußwaschung und Abendmahl haben. Ja, mir reicht es, wenn ich einmal im Jahr Fußwaschung habe. Das ist schön, die Füße zu waschen und nicht nur den Kopf zu waschen. Manche möchten den Kopf waschen, aber Jesus hat die Füße gewaschen. Sei Diener, ja, wir sollen Gott dienen. Das Volk Gottes, zum Volk Gottes gehören auch viele Mitläufer und wir sollen einander tragen, auch die Mitläufer, die nicht so weit sind. Zu den Gläubigen im Neuen Testament gehörten Juden und die Heiden, die aus den Nationen, zu einem Deutsch gesprochen. Die anderen haben so gesprochen. Und für mich war das in Heilbronn etwas ganz Schönes. Wir haben eine Vielfalt gehabt. Ich habe über 200 Leute dort in der Gemeinde gehabt. Weißt, die einen haben einen Hut gehabt und die haben dann geschaukelt, verstehst du, und Gott gelobt und gepriesen. Und die anderen Geschwister haben die Schuhe ausgezogen, denn du sollst barfuß zu Gott kommen, verstehst du? Zieh aus die Schuhe, hat Gott zu Moses gesagt, denn du stehst auf dem heiligen Boden. Und für die war die Gemeinde ein heiliger Boden. Ja, ganz verschieden. Römer Kapitel 16, Vers 25, Paulus sagt, gemäß meinem Evangelium, die ich predige oder die ich verkündige, gemäß dem Evangelium verkündige ich euch ein Geheimnis. Seit ewigen Zeiten war das verschwiegen, die Leute wussten es nicht, kannten nicht, aber in der letzten Zeit wird es offenbar. Und jetzt in dieser letzten Zeit erlebe ich eine Offenbarung Gottes. Und die Offenbarung Gottes ist, Gott hat so viele Kinder. So viele Kinder und manchmal komische Kinder. Ja, manche kleine Kinder, manche Babys und manche schon alte Opas, so wie ich, ja, und Omis, ja, und alle durchlaufen die gleiche Schule, alle durchlaufen die gleiche Schule. Ich sage euch ein Geheimnis, sagt Paulus hier, und deshalb er sagt, preis Gott, ja, wir sollen den einzigen einen Jesus Christus kennen, ist es so wichtig, die kleinen Babys, verstehst du, auch die gehören zur Gemeinde. Auch die gehören zur Gemeinde. Das Heil Gottes gilt allen Menschen und nicht nur den Juden und nicht nur den Christen und nicht nur den Moslems und nicht nur den und jenen. Ja, zur Gemeinde gehört das die ganze Menschheit. Jesus sagt oder Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ja, und Gott schuf den Menschen nach seinem Vorbild. Ja, und Adam, der war Gottes. Ja. Der war Gottes und ich konnte lange Zeit nicht glauben, bis ich in der Sextinischen Kapelle in Vatikan war und dann sehe ich, wie der liebe Heiland den Adam aus dem Grab zieht. Und ich habe lange Zeit nachgedacht und meditiert und in der Bibel geforscht. Ja, der Adam wird gerettet aus dem Grab. Jesus kam für alle Menschen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Ja, für die kam Jesus und Jesus sieht alle Menschen zu sich in den Himmel, ja. Und dann in der Sextinischen Kapelle noch etwas, was mir so gut gefallen hat. Das ist das Altarbild vorne, verstehst du, was Michelangelo gemalt hat. Und er hat alle Bischöfe, alle Kardinäle, der kannte damals und so weiter, nackt gemalt. Vor Gott sind alle Menschen nackt, verstehst du? Da hat niemand was vorzuweisen, verstehst du? Ich bin ein Studierter, ich bin ein Hilfsarbeiter, ich bin einer verschließt das und das. Nein, Gott liebt alle Menschen und vor Gott sind sie alle nackt. Nackt bist du in diese Welt gekommen und nackt wirst du aus dieser Welt gehen. Du wirst nichts mitnehmen, außer deine Seele. Und es ist so wichtig, dass du deine Seele hast. Nach der Predigt des Apostels Paulus gab es immer wieder Durcheinander in der Gemeinde. Ja, der eine ist das und so weiter. In Apostelgeschichte 19 heißt es, der eine schrie so, der andere schrie so. Keiner wusste, um was es wirklich geht. Und ich frage heute, ja, weil wissen die Leute heute, um was es wirklich geht. Die meisten Leute, die denken, sie sind auf dem richtigen Weg. Weißt du, jeder Mensch macht einmal eine Phase durch, wo er glaubt, ich bin der Richtige. Ich glaube richtig, ich liebe den Herrn richtig, ich diene dem Herrn richtig, bis er mal auf die Nase fällt und bis er nicht mehr weiter kann und bis der Herr ihm wieder hilft und merkt, guck mal, der ist auch noch so weit, verschissen. Und dann siehst du, wie jemand Gottes Liebe verkündigt, der macht besser wie ich. Ja, und da wirst du großzügig und sag, Heiland, ich bin auch nur ein Diener, ich tue nur das, was du willst, ja. Es gibt keine alleinselig machende Kirche, auch wenn die das behaupten. Ja, wir sind eine Predigtkirche und Gott hat zu mir gesagt, Johannes, du sollst jetzt predigen, du hast genug Erfahrung in deinem Leben gesammelt. Sag das weiter den Leuten, damit sie ja das gebrauchen können, wenn du einmal nicht mehr da bist, dass sie was lernen. Ja, eine Lektion und was auch immer ist. Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth, an die Gemeinde zu Ephesus, zu Rom, an die Heiligen. In jeder Gemeinde gibt es Heilige, Lob und Dank. Heilige, die den Heiland lieben, die fasten und beten, ja. Und die Heiligen, weißt du, wo die Heiligen aufhören? Bei der Stadtgrenze. Schreib an die Gemeinde in Ephesus. Bei der Stadtgrenze hört die Gemeinde auf. Die Gemeinde in Berlin ist anders als die Gemeinde in München oder Hamburg oder in Koblenz oder sonst auch wo, verstehst du? Die haben andere Probleme, setzt sich aus anderen Menschen zusammen, was auch immer ist. Paulus würde schreiben an die Gemeinde zu Berlin, dies und jenes, verstehst du? Ihr macht das und das. So wie die sieben Sendschreiben. An jedem Sendschreiben hat der Heiland was auszusetzen. Vielleicht an der Gemeinde zu Philadelphia nicht, aber sonst, ich habe wieder dich, verstehst du? Und Gott wird wieder uns was haben. Ja, ihr könnt das nicht ertragen, oder ihr könnt jene nicht ertragen, oder ihr habt noch diese Lehre und jene Lehre noch, verstehst du? Diese Tradition oder jene Tradition. Ja, an die Gläubigen in die Stadt mit ihrer eigenen Art, was auch immer ist. Die Gemeinde in Bayern, die würden einen anderen Brief von Paulus kriegen als die Gemeinde in Schwaben oder in Schlesien oder wo auch immer ist oder in Tirol. Ja, der Leib Jesu hat viele Glieder und ein Haupt. Und das ist Jesus Christus. Ein Haupt. Ja, die Gemeinde Jesu ist eine Realität in dieser Welt und das müssen wir erkennen und lernen. Ich musste selber lernen. Ja, eine Gemeinde Jesu ist ganz anders. Sie hatten alles gemeinsam. Und du kannst überall lernen. Von jeder Gruppe, von jeder Clique, von jedem Hauskreis, ja, von jedem Gläubigen kannst du was lernen. Und manchmal die Fehler, auch die hässlichen. Und dann manchmal, wenn jemand zu mir in der Seelsorge kam und mir das und das erzählt, ich habe gedacht, lieber Gott, ich danke dir, dass das nicht bei mir ist. Ja, dass nicht ich das will, verstehst? Ja, die halten dir das so einen Spiegel vor. Auch die Leute, die Probleme machen, und Gott liebt auch die Problemmenschen. Ja, das ist die Gemeinde Jesu. Auch die Problemmenschen, die sind so wichtig. Ja, in der Bibel, wenn ich lese, die Proselyten, das ganze Gerede im Alten Testament, ja, bei diesen 42 Wüstenstationen, wo die Kinder Israel durchmarschiert sind, da haben meistens die Proselyten was gehabt. Ja, diese Mitläufer, die zuerst mal Feuer und Flamme waren und dann hinterher ja nur noch so mitgemacht haben. Die Gemeinde Jesu, die ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele. Wir kommen wieder zu dem zurück, was am Anfang war, ob wir es glauben oder nicht. Ja, am Anfang waren die Menschen gläubig. Das waren keine Christen, es gab keine Christen damals. Die waren, die des neuen Weges gehen, verstehst du? Die haben einen neuen Weg, weg vom Judentum und weg zu und hin zu Jesus, die den neuen Weg gehen. Und die waren bis nach Antiochien gekommen. Und erst in Antiochien hat man ihnen den Spitznamen gegeben, Christen. Weil die reden so wie Christus, die singen so wie Christus, die beten so wie Christus, die handeln so wie Christus. Das müssen Christen sein, ja. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, echtes Christentum, so sein wie Jesus, in deiner eigenen Art, was auch immer ist, ja. In den Korintherbriefen steht es, in einer Versammlung ist der wichtig, Paulus, ich bin paulinisch, ja, wie Paulus, so tiefgründig, er schürft im Wort Gottes und grabt und grabt und er findet immer noch eine Antwort aus der Bibel. Oder ich möchte wie Apollos sein, der so beredet war, ja. Oder ich möchte wie Käfer sein, wie der Petrus, verstehst du, einfach, ich kenne Jesus. Ja, wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, ja. Und ich möchte einfach hier sehen, jeder bereichert uns. Der Kephas bereichert uns, der Paulus bereichert uns, der Apollos bereichert uns. Und deshalb, lass dich bereichern. Deshalb, hör meine Predigt, wir sind Predigtkirche. Und lass dich von dem bereichern, was Gott in meinem Leben gelegt hat, ja. Als wir hier vor 40 Jahren nach Berlin kamen, hat Gott mir einen Auftrag gegeben und ich kam mit einem Auftrag, ganz speziellen Auftrag. Weißt du, ich wollte mich irgendwo einbringen hier in Berlin, in irgendeine Gemeinde. Es gab viele schöne Gemeinden. Wir haben viele nette Christen gehabt hier in Berlin. Aber Gott hat gesagt, nein, ich brauche neuen Wein für neue Schläuche. Das war das, was Gott zu mir geredet hat. Neuen Wein für neue Schläuche. Ja, und du sollst die Geschwister ermutigen. Du sollst mit den Geschwistern zusammenarbeiten. Nicht gegen sie arbeiten, sondern mit ihnen zu arbeiten. Und ich war in 3 verschiedene Pastorenkreise hier in Berlin. Landeskirchlichen Kreis, charismatischen Kreis und dann einen pfingstlichen Kreis. Ja. Und wir haben uns gegenseitig bereichert und ermutigt. Aber neuen Wein in neue Schläuche. Und das ist, was der liebe Gott machen möchte, die des neuen Weges gehen. Neuen Wein in neue Schläuche. Und so fingen wir an, auf dem Breitscheid zu evangelisieren. Die der Herr rief und dazu rief, die wurden dann, ja, wir haben uns eine Gemeinschaft gebildet, nach und nach. Ich habe meiner Frau geholfen. Meine Frau hat bei Aglow, das ist so Frauenbewegung hier in Deutschland. Ja, und sie wollte auch was tun für den Heiland. Und ich habe sie unterstützt, ja. Termine gemacht und vieles andere mehr. So die ganzen Gemeinden in Berlin, die Frauen von der Soldiner Straße, von der Bergstraße oder hier aus der Gemeinde auf dem Weg oder viele andere, die Frauen zusammen, die machen dann Gottesdienst, loben und preisen den Herrn und die gehen weiter. Das war, was unser Auftrag war. Einfach neuen Wein in neue Schläuche. Leute kamen aus verschiedenen Gemeinden, auch zu uns. Wir haben keine Mitglieder gesammelt. Bis heute, ich sammle keine Mitglieder. Schon 40 Jahre, wir waren nur 7 Mitglieder. Das war wichtig, dass wir eine Organisation sind, dass wir Konto aufmachen können. Ja, wir sammeln keine Mitglieder. Denn die wahren Mitglieder, die sind bei Jesus im Himmel angeschrieben. Das sind die wahren Mitglieder, ja, die zu Jesus gehören. Und wir haben einfach den Menschen gedient, die Menschen ermutigt. Ich habe so viele Gastprediger eingeladen. Wenn ich die ganzen Leute aufzählen würde, würde ich bis morgen früh noch da stehen. Ja, die ganzen Gastprediger in den 58 Jahren, was ich alles eingeladen habe. Ja, Leute aus Argentinien, aus Südafrika, aus Australien, Neuseeland, aus England, aus den USA, sehr viele, aus Russland. Ja, und ich konnte von den russischen Brüdern unheimlich viel lernen. Die waren arm, die waren verfolgt, verstehst? Aber der Leib Jesu ist so und so, verstehst? Die einen jubeln, Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn. Und die anderen leiden für Jesus. Die Untergrundkirche damals, verstehst du? Und ich bin so froh, dass ich mit der Untergrundkirche zusammengekommen bin. Ja, Bruder Fedotow, ja, da kam, der war Bischof von 1800 Gemeinden, Untergrundgemeinden in Russland, ja. 28 Jahre im Gefängnis. Und der konnte was erzählen, verstehst du? Der konnte was erzählen. Ich sollte den Leib Jesu mit ermutigen, aufbauen. Wie viele Hilfsaktionen haben wir gemacht, verstehst du? Einfach gedient, nicht nur gepredigt, verstehst du? Wir haben Sachen mitgebracht, Lebensmittelunterstützung, Kleider und vieles andere mehr. Menschen ermutigt. Ich habe so viel miterlebt auf dem Weg, den neuen Weg, den Gott uns führt, ja, ja. Neuen Wein in neue Schläuche. Und ja, und wenn ich so nachdenke, dann die große Kirche, 85 Meter hoher Turm, verstehst du, und 2000 Leute gehen rein. Ja, und manchmal haben wir dann die Kirche gefüllt. Ja, und alles hat seine Zeit gehabt. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Alles hat seine Zeit. Prediger Kapitel 3. Alles hat seine Zeit. Der 85 Meter hohe Turm. Ich weiß heute noch, das sind Gebetsanliegen. Ich habe von unten die Gebetsanliegen in der Gemeinde gesammelt und dann muss ich durch das Kreuz mich durchzwingen. War ein bisschen zu dick, verstehst du, bis ich da hochkam. Aber das sind bis heute wahrscheinlich noch die Gebetsanliegen, die zum lieben Gott gehören. Ja. Und da ist so viel Segen ausgegangen. Neuer Wein für neue Schläuche. Ja. Heute würde das nicht mehr gehen, würde das gar nicht funktionieren. Ja. Da ist so viel Druck und so viel Äußeres. Ich denke, die ganze Corona-Zeit, was wir hier gemacht haben, die ganze Corona-Zeit, kein einziges Mal habe ich ausfallen lassen, einfach weitergemacht. Und Gott hat sein Werk in dieser Stadt. Ja, wenn ich hier Amen gesagt habe, stell mal vor, was da passiert. Wenn ich hier Amen sage, nicht, dass ich aufhöre zu predigen. Mehr wie 1300 Leute hören die Predigten. Ja, selbst wenn ich im Bett liege und schlafe. Ja. Es läuft weiter, das Wort Gottes läuft weiter. Mir schreiben Geschwister und Freunde von überall. Ja, hast du das? Könnte ich das haben? Könnte ich jenes haben? Der neue Wein für diese Stadt, ja, für die Welt. Ja, und Gott schenkt jedem Einzelnen was ganz Neues. Du hast das bekommen, was ich nicht bekommen habe. Und wir dienen einander. Und das ist, wir haben alles gemeinsam. Da fragt nicht, was springt mich dabei raus? Ja, ja, wir dienen einander. Ja, und ich predige hier viermal in der Woche und ich habe Freude am Predigen. Ich möchte nicht aufhören so schnell. Ich werde so lange weitermachen, solange Gott mich erhält und Gnade schenkt. Ja, Gott hat angefangen hier was ganz Neues. Kein Flickwerk. Man nimmt nicht neuen Lappen für ein altes Kleid. Nein, Gott flickt nicht. Gott arbeitet neu. Und deshalb die ganze Spalterei. Ja, Gott arbeitet systematisch. Das war auch mein Gedanke gestern, die große Trennung. Das war das Erste bei der Schöpfung und Gott schied. Ja. Gott hat zu mir gesagt, als ich anfing hier, Johannes, du hast schon so viel durchgemacht. Du warst bei den Jesus People dabei. Drogenarbeit hast du mitgemacht. Du hast Gemeinde in der DDR aufgebaut oder in der DDR. Nach der Wende, da musste man noch mit dem alten Geld noch bezahlen. In 11 Städten habe ich evangelisiert. Und bis heute habe ich noch Kontakt mit Geschwistern von Dresden, von Rostock, von Erfurt und woanders auch noch, ja. Dann die ganzen Heilungsversammlungen. Wie viele Leute sind da geheilt? Da ist ein Arzt, der kommt zu mir und sagt, Herr Matutis, ja, ich bin ein Arzt, aber die werden bei mir nicht geheilt. Vielleicht werden sie hier bei Ihnen geheilt. Ja, der Arzt, der bringt seine eigenen Leute zu uns in die Gemeinde, damit sie geheilt werden. Ja, nebenbei. Ja, und dann die Lehrversammlungen und die Internetbibelschule und vieles andere mehr. Ja, Befreiungsdienst. Bruder Stentons, wenn die kamen, weißt du, sind die Dämonen ausgefahren mit großem Geschrei. Du sagst, sowas gibt's nicht. Also, wo sind wir? Mancher hat damals vielleicht gedacht, ich bin im Irrenhaus gelandet. Ja, auch das ist die Gemeinde Jesu. Das ist, guck mal, die Dämonen fahren mit großem Geschrei auf. Ja, was ist das, verstehst du? Wo gibt es sowas? Ja, es gibt bei Matutis. Hier in Berlin, Lob und Dank. Viele Gastredner konnte ich von weit her einladen. Richard Wurmbrand aus Rumänien, David Wilkerson, ja, Team Challenge Arbeit und so weiter, Levi Petrus aus Schweden, Bill Smith, darf ich nicht vergessen, ja, Elisabeth Süle aus Südafrika, werde ich nie vergessen. Sie hat so eine tolle Predigt gehalten. Dann nimmt sie eine, erzählt über Gebetserhörungen. Dann nimmt sie eine Unterhose und dann sagt sie, in der Gemeinde war eine Schwester, die hat die Unterhose hochgehalten. Lieber Heiland, füll diese Unterhose. Sie wollte einen Mann haben, der in diese Unterhose reinpasst. Ja, da habe ich sehr viel Probleme bekommen, ganz besonders von den Methodisten, verstehst du? Die haben gesagt, guck mal, sowas Lächerliches lässt der Herr Matutis in seiner Gemeinde erzählen. Weißt, das ist neuer Wein in neue Schläuche. Gott hört Gebet. Was kindliches Gebet, einfältiges Gebet, da muss nicht so kompliziert sein. Lieber Gott, gib mir den Idealmann. Ja, füll die Unterhose. In aller Liebe. Dann Bruder Rodney, werde nie vergessen, ganz totale andere Art. Und dann kommt Schwester Rodney, das war das Interessante, was mich am meisten beschäftigt hat. Dann sagt, ich habe keinen Heilungsdienst, keinen prophetischen Dienst. Ja, und dann habe ich zuerst mal gedacht, liebe Schwester, was hast du für einen Dienst? Dann sagt sie, ich habe den Dienst der Liebe. Und dann, wer zu mir kommen möchte, ich möchte einfach nur umarmen und drücken. Ja, und das ist hier entstanden, dieses Umarmungsdienst. Das, und da habe ich Männer gehabt, die haben geweint. Mich hat jemand über 70 Jahre plärrt wie ein kleines Kind. Mich hat noch niemand umarmt und mich gedrückt. Aber Schwester Rodney hat einfach umarmt und gesagt, lieber Heiland, segne auch diesen Mann. Ja, und ein Sänger wie Siegfried Fietz, Gassmann, Siebald und viele andere mehr, die wir auch hier immer abspielen, diese Lieder. Ja, dann durften wir in Brasilien und in Indien dienen. Ja, und vieles andere mehr. Gottes Wort läuft und Gottes Wort ist immer aktuell. Sie blieben beständig, Apostelgeschichte 4, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, die Gemeinschaft. Und deshalb, wir sind Praktiker. Und ich möchte, dass du praktisch auch nach Hause gehst. Ich will was umsetzen, ich will was praktizieren, etwas. Ja, vielleicht kannst du gar nicht groß beten. Umarme und drück und sag, lieber Heiland, segne meine Schwester. Hast du deinen Mann schon umarmt? Hast du deine Frau schon umarmt? Ja. Und so viele Leute leiden unter Einsamkeit. Niemand muss in der Einsam leiden, verstehst du? Umarm mal und hab lieb. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort umsetzen. Dann, ich werde nicht vergessen, Jan Zuccarelli aus Argentinien war bei uns in der Gemeinde. Der hat den Gefangenen in Argentinien gedient. Weißt du, da war große Not unter den Argentinier. Ja, und er hat eine Arbeit dort aufgebaut und er war bei uns, hat uns ermutigt, auch für die Gefangenen zu beten. Und Jesus sagt, ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ja, ich war gefangen. Die Gefangenen, der Feind versucht uns irgendwie abzulenken, dass wir die Aufgabe nicht tun. Ich bin immer wieder abgelenkt worden, aber ich habe immer wieder zurückfinden dürfen. Neuer Wein in neue Schläuche. Und ich auch heute immer wieder frage ich, lieber Gott, was ist das, was du für unser Leben willst, für mein Leben noch willst? Ja, nicht nur jammern und klagen. Oh, die Welt geht unter. Nein, die Welt wird noch lange bestehen. Oder dass wir uns mit anderen Leuten vergleichen, mit anderen Gemeinden vergleichen. Die anderen kochen auch mit Wasser. Pass auf, ja. Wir haben hier in Berlin jemanden gehabt, der rief jeden Sonntag an oder jeden Sonntagabend, wie viele Leute haben sich bei euch bekehrt, wie viele Leute sind bei euch geheilt worden, wie viele Leute haben das und das erlebt. Ja? Und am Schluss haben wir gesagt, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Ja? Mir ist das passiert, in Israel habe ich gelernt, ja, wie viele Israelreisen habe ich gemacht. Ich kenne Israel besser wie mancher Guide. Und ja, mit viele Berliner waren mit mir zusammen in Israel und Israel erlebt. Manche waren nicht einmal bekehrt und dann haben sie sich bekehrt. In Israel sich bekehrt. Ja, alles genützt, alle möglichen genützt. Und in Israel habe ich eines gelernt. Da komme ich in Jerusalem zu einem Bruder. Dann frage ich, wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Schüler. Gut, nichts dabei gedacht. Dann gehen wir den ganzen Bau nochmals durch und dann komme ich wieder an der Stelle und frage, wie viele Leute kommen zu euch in der Gemeinde? Sagt er, wir haben 250 Stühle, manchmal müssen wir 50, 60 Stühle dazustellen. Und dann sage ich, lieber Bruder, red nicht in Gleichnissen. Ich weiß, ihr Juden redet gerne in Gleichnissen. Ja, wie viele Leute hast du im Gottesdienst? Dann sagt er, das kann ich gar nicht sagen, darf ich gar nicht sagen. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Und Geschwister, genau das ist es. Gott wiegt. Ja, was bringst du auf die Waage? Ja, was bringst du auf die Waage? Stärke die Lebensmüden, stärke die, ja, nicht mehr weinte sind, die Verletzten. Wie viel Verletzte haben wir heilen dürfen? Ich denke nur an Bruder Florek. Ja, einfach diese Heilungsdienste. Verletzte, verstehst du, wie viele Leute sind da verletzt worden? Wie viele Leute waren in Krisen? Und wir durften in all diesen Jahren den Leuten aus der Krise heraushelfen. Und je mehr wir den Leuten gedient haben, desto mehr haben wir selber Kraft bekommen. Und was ist mit dir? Ja, was ist mit dir? Ja, deshalb trag niemand was nach, sei nicht beleidigt, diene Gott mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Ja, und sei fröhlich. Und wenn du siehst, ein Bruder, eine Schwester hat einen Fehltritt gehabt, dann schweige, sei still. Ja, red nicht darüber, das geht dich gar nichts an. Vielleicht bist du morgen selbst in dieser Patsche drin. Ja. Leg keinen Wert auf die Meinung der Leute. Ich möchte noch ganz schnell ein paar Gedanken sagen. Ja, du bist und ich bin, wir sind für unsere Brüder verantwortlich. Verantwortlich für unsere Schwestern, für unsere Brüder, was sie da durchmachen. Ja, wir sind Wächter auf Sions Mauern. Hesekiel Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, wenn du siehst den Gottlosen und so weiter und du warnst ihn nicht, dann will ich sein Blut von deinen Händen fordern. Aber wenn du ihn gewarnt hast und so weiter und er hört nicht auf dich, ja, dann hast du deine Seele gerettet. Also wir sind auch als Warnung da. Wie viele Leserbriefe habe ich hier am Tagesspiegel, an Berliner Morgenpost und der BZ geschrieben, verstehst du? Ja, ich könnte Romane erzählen. Ja, aber wir haben Gott gedient und in verschiedenen Formen, in verschiedenen Aufgaben. Ja, wir haben einfach unsere Leute angenommen. Neuer Wein in neue Schläuche. Da irgendwo in Sibirien, ich nehme das nur, ich erfinde diese Geschichte nur ein bisschen. Irgendwo da oben in Sibirien ist ein Kloster, das sind nur noch drei Mönche da und soll geschlossen werden. Und bevor sie schließen, sie wollten einen weisen Mann fragen, ja, sollen wir das Kloster schließen oder nicht? Und die kommen zu den Weisen, der Weise meditiert, macht die Augen zu und sagt, einer von euch drei ist ein Messias. Einer von euch drei. Und jetzt, aber er hat nicht gesagt, wer. Einer von euch drei. Und dann hat jeder angefangen, ja, mein Bruder könnte Messias sein oder der könnte Messias sein. Und dann haben sie auf Händen getragen, füreinander gebetet, denn der andere könnte durchaus Messias sein. Und weißt du, das Kloster fing an zu wachsen, als sie anfingen, füreinander zu beten. Ja, als sie dachten, der könnte der Messias sein. Und in Antiochien wurden sie Christen, Christen genannt, die ersten Christen. Ja, in Israel, in Jerusalem damals, die verkauften alles, was sie hatten und sie verarmten. Aber das ist nur eine andere Sache. Das hat nicht funktioniert. Weil es nicht funktioniert hat, jetzt muss es bei dir und bei mir funktionieren. Und so viel es an euch liegt, lass dich herausfordern und lass uns das Beste machen, den Weg gehen, den die ersten Christen gegangen hat, und nicht mehr kritisieren, der kriegt mehr Klopse und der kriegt weniger. Ja, einfach großzügig sein und für das die Sache beten. Und nicht, wie der Ulrich Bazzani hier erzählt hat, in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Nein, 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 du kannst nicht schlafen gehen. Du kriegst schlaflose Nächte. Und wie ist es mit mir? Und was ist mit mir? Ja, ja. Lieber Heiland, du möchtest jetzt die Gemeinde segnen. Ja, du siehst die Gemeinde aus der Vogelperspektive von oben her. Und dir liegt die Einheit am Herzen, die Einheit der Gläubigen. Nicht die Ökumene, die Allianz, nein, die Einheit. Und lieber Heiland, ich bitte jetzt ganz herzlich mit dem Liederdichter, ja, ich bitte mit dem Liederdichter, beleb dein Werk, oh Gott, und gib uns neuen Gnadenschein. Ja, lass uns deine Wunder erleben. Wir müssen hier alle durch dieses ganze Elend, durch dieses ganze Durcheinander, aber stärke meine Geschwister, dass sie stark sind, dass sie sich bewähren, ja, dass sie stark sind und dass sie im Glauben weitermachen, auch wenn niemand mit ihnen geht, dass sie entschieden sind, dir zu folgen, Jesus. Ja, dass du bist der König, du bist der Herr aller Herren, ja. Beleb, o Werk, dein Werk, o Herr, wir gehen auf Pfingsten zu, lieber Heiland, und zeig deinen starken Arm. Ja, lass Tote auferstehen, lass Großes geschehen hin und her. Beleb dein Werk, o Herr Jesus Christus, gib neuen Gnadenschein. Beleb dein Werk, o Herr, vertreib den Schlaf geschwind. Ja, den glimmenden Doch lösch nicht aus, lieber Heiland. Ja, sei stark, ich bete mit diesem Liederdichter weiter. Beleb dein Werk, o Herr, was krank ist, mache wohl. Wer Durst und Hunger hat, das sättige, und gib jedem Einzelnen das, was er braucht, und benutze auch die Predigten hier, die wir hier in der Gemeinde halten, dass sie gestärkt und erquickt sind durch Jesus Christus. Preis dem Herrn. Wir hören ein Lied und nehmen das Opfer auf, und der liebe Gott möchte uns segnen. Kommt am Pfingsten in Gottesdienst, Gott möchte uns segnen. Halleluja. Gott mit uns.